Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen bei Smürek trifft am Sonntagmorgen, am Tag der Europawahl und weil wir in Brandenburg sind, auch am Tag der landesweiten Kommunalwahl. Wir reden heute neben der Wahl über etwas Wunderschönes, was in Wikipedia so beschrieben wird. Bewegungs-, Spiel- und Wettkampfformen, die meist im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten des Menschen stehen, ohne in erster Linie der Warenproduktion, kriegerischen Kampfhandlungen, dem Transport von Waren bzw. Gepäck oder der alleinigen Ortsveränderung zu dienen. Man könnte auch sagen, wir reden über Sport. Mein heutiger Gast ist für dieses Gespräch genau richtig, denn sie ist die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten und sogar die zweiterfolgreichste der Welt. Sie ist in Brandenburg-Havel geboren, lebt auch heute da und trifft sich mit mir heute in Potsdam, in einer Stadt, in der sie lange und intensiv trainiert hat. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Birgit Fischer.
Ja, danke schön.
Wir treffen uns heute am Minsk, es ist so ein bisschen eingezäunt gerade, das ja früher mal ein Terrassenrestaurant war, wurde 1977 eröffnet und wegen einer Städtepartnerschaft zur Stadt Minsk im heutigen Weißrussland so benannt. Was verbindet Sie mit dem Ort? Waren Sie hier tanzen?
Ja genau, früher war das ja ein sehr angesagtes Tanzlokal. Vor allen Dingen gab es hier so für uns die erste internationale Musik, weil die kam nämlich aus der Disco, also aus der Konserve und da durften auch schon erste wirklich internationale Hits gespielt werden und hier reden wir so über die Zeit 75 bis 88 eigentlich, denn so lange war ich hier zugange, ja.
Konnte man gut tanzen. Es gab ja damals, glaube ich, diese 60-40-Regel. 60% musste Deutsch, DDR sein und der Rest durfte irgendwie international oder aus dem Ausland sein. Das steht ja hier am Fuße des Brauhausbergs. Da wird ja hier eine Menge gebaut, wie man ja auch sehen kann. Das Minsk selber soll ja ein Museum für DDR-Kunst werden. Die Hasso-Plattner-Stiftung wird sich darum kümmern. Werden Sie Gast sein dann?
Auf jeden Fall werde ich mir das anschauen. Ich kenne auch den Hasso-Plattner ganz gut. Der macht wirklich ganz tolle Sachen und zieht so eine Dinge auch durch. Das eigentlich alles, was der anpackt, wird gut. Und so wird es sicherlich da auch sein. Und ich finde das schön, dass so ein bisschen was erhalten wird hier. Denn als ich so durch Potsdam fuhr heute, habe ich gesehen, dass vieles, was mir heilig und lieb und teuer war und was ich früher oft besucht habe, wie zum Beispiel auch die alte Bibliothek, dass das alles plötzlich weg ist. Ich war lange nicht hier. Ich war regelrecht erschrocken, ja.
Nochmal zur Kunst zurück. Mögen Sie bestimmte Kunst? Machen Sie vielleicht sogar selber welche?
Kunst ist ja ein ziemlich
großer Begriff.
Ganz großer, weiter Begriff. Sport. Die Sportschule in Leipzig hieß ja früher Sportschule für Körperkultur und Sport. Auch da kam der Begriff Kultur vor. Insofern ist Sport auch ein Stück Kunst oder Kultur oder damit kann man das auch verbinden. Aber ich selbst habe viel fotografiert in den vergangenen Jahren, hin und wieder auch mal eine Leinwand bemalt, die allerdings nicht ausgestellt. Aber meine Fotos konnte man sehr wohl in vielen Ausstellungen sehen und habe ich auch erfolgreich verkauft. Das ist gerade ein bisschen runtergegangen, das ganze Thema Foto, weil ich andere Projekte habe. Aber es bleibt auf jeden Fall immer ein Teil, die Kultur. Ich habe ja auch mal in einer Operette mitgespielt und gesungen.
Wirklich?
Und so ein paar Ausreißer in die Kulturschiene gab es dann immer mal wieder, weil mir das auch Spaß macht. Und ja, ich denke einfach, es wird auch in der nächsten Zukunft immer wieder auch Projekte geben, die sehr eng mit der Kultur zusammenhängen.
Wie ging das los mit dem Sport? Sie wurden in Brandenburg an der Havel als drittes von vier Kindern geboren. In welchem Alter hat man gemerkt, ja, die Birgit ist sportlich?
Ich vermute, meine Eltern haben das schon gemerkt, als ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin recht sportlich auf die Welt gekommen, nämlich als Sturzgeburt zu Hause. Und
guter Anfang, ja.
Mein Vater hat da erste Hilfe leisten müssen, meiner Mutter, ehe die Feuerwehr da war. Denn es war an einem Sonntag ganz, ganz, ganz früh.
Sie waren schneller als die Feuerwehr.
Ich war schneller als die Feuerwehr, stand da die Feuerwehr in der Straße. Die ganze Straße wusste, da ist was passiert und ja, das Schöne, was passiert war, ich war auf die Welt gekommen. Also auch da war das schon abzusehen, dass ich wahrscheinlich mit langsam nichts anfangen kann. Aber bei uns ist das Familiensport und unweit von unserem Zuhause war mein Verein auch gleich mein erster, nämlich BSG Stahl Brandenburg. Da sind meine zwei Brüder schon hingegangen. Meine Schwester, die nach mir kam, ist dann auch dort paddeln gewesen. Wir waren einfach immer im Bootshaus und da wurde gar nicht lange gefragt. Die Kinder drängelten so lange, bis man ins Kajak steigen durfte. Und ich habe dann mit 6 Jahren das erste Mal auch in meinem eigenen Boot gesessen. Vorher natürlich des Öfteren mit meinen Eltern mit dem Faltboot unterwegs. Also ich weiß gar nicht, wann das so richtig das erste Mal losging. Im Bauch meiner Mutter vermutlich schon. Aber das erste Mal im eigenen Boot habe ich mit 6 Jahren gesessen, ja.
Und dann sind Sie zum Kanusport auch richtig gekommen. War das mehr der Wille vom Vater oder? Weil dem können Sie ja dann dankbar sein.
Das ja, so meine Eltern waren beide Übungsleiter damals. Das war einfach so, da wo man hinging, wo man sich wohlfühlte. Wir hatten da unser Motorboot auch stehen. Wir waren eigentlich immer dort, in jeder freien Minute, dort und auf dem Wasser. Ich habe dann angefangen zu paddeln. Es wurde sehr schnell klar, dass ich recht fix war, weil ich immer alle dann so ein bisschen in Schacht gehalten habe. Und ja, wenn man die ersten Regatten dann fährt mit 7 und man gewinnt dann auch mal ein Rennen, dann ist man auch angefixt, dann bleibt man auch dabei und dann ergab sich das so. Also ich war ja nie wirklich wenig erfolgreich und wenn man irgendwas gut kann, macht man das gerne und dann macht man es auch weiter. Und so war das bei mir mit dem Paddeln.
Ist das ein Vorteil, wenn die Eltern die Übungsleiter sind oder ist das auch ein Nachteil vielleicht?
In der Tat ist es sicherlich nicht einfach für die Eltern und für das Kind erst recht nicht, weil es sich wahrscheinlich immer irgendwo welche Vorteile erhaschen will. Gott sei Dank war die Zeit des Übungsleiterseins meines Vaters bei mir sehr kurz, nämlich genau ein Jahr. Und dann bin ich schon zu Harald Brosig gekommen. Der hat dafür gesorgt, dass dieser Sport also auch wirklich echt schön war für mich. Das war ein toller Übungsleiter, den hatte ich von 1970 bis 1975, bis ich dann zur Sportschule gekommen bin. Und das war eine tolle Zeit. Wir sehen uns auch heute öfter noch, also auch da gibt es die Verbindung noch zu diesem Übungsleiter und ja, war ein ganz wichtiger Punkt in meiner Laufbahn eigentlich.
Zunächst sind Sie auf die Polytechnische Oberschule gegangen, die allgemeine 10-Klassenschulform der DDR und von da haben Sie ja gerade schon gesagt, auf die Sportschule, also die hieß KJS, Kinder- und Jugendsportschule. Wie kam man da eigentlich hin und wie wurde ermittelt, welche Sportart man verfolgen sollte? Gab es da irgendwie Empfehlungen oder konnte man dann selber seinen eigenen Wunsch so ein bisschen einbringen? Oder war das eh klar, weil Sie eh schon immer nur im Wasser?
Genau, naja, also im Prinzip, man hat ja dann, ehe man auf die Kinder- und Jugendsportschule kommt, hat man ja dann schon ein paar Jahre irgendeinen Sport gemacht, sonst braucht man da sich, ist nicht so wie heute, dass man da vielleicht kommt und sagt, ich will jetzt mal richtig Sport treiben, was kann ich denn am besten tun? Nein, da war man in der Tat vorher schon irgendwo in einer Sportart, mit der man sich jetzt auf dieser Schule bewerben musste. Und dann gab es eben aus dem ganzen Bezirk, eigentlich was heute so das Land ist, von weiter her kamen die Kinder und Jugendlichen und mussten einen Test absolvieren. Und dann gab es eben wirklich eine Delegation dahin, das musste man sich hart erkämpfen. Es war auch in meinem Fall nicht einfach. Ich hatte zwar die sportlichen Voraussetzungen und schon gute Erfolge, aber ich war viel zu klein. Es gab eben auch in diesem Einstellungstest, wurde man auch gemessen und ich war immer recht klein. Und habe die Norm nicht erfüllt, die damals auch so gefragt waren. Aber man hat mich trotzdem genommen, weil einer gesagt hat, ach, die kann schnell rennen und schnell paddeln. Und die hat große Füße, die nehmen wir.
Und schnell zur Welt kam sie auch noch.
Und schnell zur Welt, das wussten sie damals nicht, kam sie auch noch, ja.
Die Schule wurde ja 1976 nach Potsdam verlegt. Wo die in Potsdam war, können die, die schon lange in Potsdam leben, mal überlegen. Und die nicht, müssen ein wenig warten. Auflösung gibt es nach der nächsten Musik, ausgesucht von Birgit Fischer. Und was hören wir?
Ja, ich würde sagen City am Fenster.
Ich habe kräftigen Besuch in meiner Frühstückssendung, denn bei mir ist eine 27-fache Weltmeisterin und erfolgreiche Olympionikin. Sie ist Kanutin, aber nicht nur das, sie ist zweifache Mutter, engagiert sich unter anderem als Botschafterin des Fördervereins Keine Macht den Drogen, im Naturschutz als Botschafterin für die Renaturierung der Unteren Havel sowie als Schirmherrin des Netzwerks Lebendige Spree. Sie hat zweimal den Bambi bekommen, war Sportlerin des Jahres und ich könnte noch einiges aufzählen. Wir gehen aber nochmal in die Chronologie. Und da waren wir gerade in ihrer Jugend stehen geblieben und wir hatten vorhin eine Frage gestellt, wo die KJS, also die Kinder- und Jugendsportschule in Potsdam hingezogen ist. Wo gingen denn die hin?
Ja, ich war dann also in die 9. Klasse gekommen und es ging also dann direkt nach Potsdam und zwar an den Luftschiffhafen. Ist sicherlich jedem bekannt. Zeppelinallee heißt die, glaube ich, heute. Und ja, das ist da direkt am Wasser.
Ist das eine DDR-Besonderheit gewesen, dass man solche Schulen hatten? Gab es das in der BRD auch? Und wie ist das heute? Kann man das vergleichen?
Es gab in der BRD auch solche Schulen, allerdings etwas anders geartet. Zum Beispiel gab es ja in Taubersbischofsheim diese Fechtschule, das war so ähnlich. Dann gab es Reitschulen, es gab Skischulen, aber so kompakt Schulen, wo man also dann auch mehrere Sportarten zusammengefasst hat. Bei uns waren das ja also doch etliche Sportarten, die da am Luftschiffhafen waren, wo die Schule auch gleich nebenan war und wo man auch schlief, wo man Internat hatte und so weiter. Das war schon sehr typisch DDR oder eben auch andere sozialistische Staaten hatten das ja ähnlich. Und das war natürlich ein großer Vorteil für uns. Wir hatten kleine, kurze Wege. Man war mit Gleichgesinnten, Gleichaltrigen zusammen. Man hatte also wirklich ganz tolle, leistungsstarke Trainings. Trainingsgruppen und besser ging es nicht, für, wenn man wirklich hoch hinaus wollte im Sport.
Später haben Sie neben dem Sport auch noch einiges studiert, zum Beispiel Rechtswissenschaften, Sportwissenschaften, Sport und Tourismus. Was hatten Sie vor damit?
Ja, gute Frage. Ich habe früher sehr viel Krimis gelesen und dachte mir, Kriminalist, das wäre genau das, was du willst.
Mache ich auch.
Und ich hatte es wirklich ganz ernsthaft in Erwägung gezogen und wollte Kriminalistik studieren und musste aber vorher Grundlagen Rechtswissenschaften machen. Das war hier in Potsdam. Habe damit auch angefangen, habe das ein Jahr durchgezogen, musste aber leider feststellen, dass das mit meinem Sport nicht zu vereinbaren ging, weil ich um die Zeit auch schon sehr viel unterwegs war. Und da gab es immer dann so Gesprächsgruppen und Runden und so Fallbeispiele und die musste man diskutieren. Da habe ich immer gefehlt und das hat mir nicht wirklich gefallen, dass ich da nicht vorwärts gekommen bin und habe mich dann für die Sportwissenschaften entschieden. Da gab es nämlich eine Außenstelle in Potsdam. Hauptstelle war in Leipzig, Deutsche Hochschule für Körperkultur. Und da kam ich auch vorwärts und ich wollte genauso wie im Sport auch in meinem Studium auch Abschlüsse sehen und vorwärts kommen. Und das ging dort sehr gut. War sicherlich nicht für mich die erste Wahl, Sport zu studieren. Aber es mir war wichtig, auch neben dem Sport was zu machen, was meinen Geist auch anregt. Und dann natürlich, wenn ich mal aufhöre mit Sport, war ja nicht abzusehen, wann das sein würde, dass ich dann auch irgendwie eine Ausbildung habe, ja.
Sie haben es gerade gesagt, neben dem Training war das unglaublich schwierig. Wie oft haben Sie in Ihrer aktiven Laufbahn trainiert? Wie kann man das beschreiben in der Woche?
Ganz schwierig. Natürlich ist man früher reingewachsen, so als Kind, mit einmal, zweimal in der Woche mit 6 Jahren. Dann mit 7 hat man schon 3-mal. Dann habe ich meine Eltern überredet, auch beinahe jeden Tag zu gehen, weil ich einfach Spaß hatte. Auf der Sportschule dann hieß es Vormittag Schule, Nachmittag Sport. An den Wochenenden Regatten oder auch mal frei am Sonntag. Und ja, dann wurde man älter und mit dem Studium ergab sich ja dann schon wieder die Situation, dass man Zeit vom Sport wegnehmen musste. Das war eigentlich auch ganz gut. Ich wurde älter und älter und wer sich ein bisschen mit dem Sport auskennt oder auch älter ist und Sport treibt, weiß, dass man dann die Erholungsphasen länger gestalten muss. Und so hat sich mein Training eigentlich dahin entwickelt, dass ich im Laufe der Zeit eigentlich vom Umfang her jedes Jahr weniger gemacht habe, bis hin zu 2004, wo ich in der Tat nur noch im Durchschnitt 1 Stunde am Tag trainiert habe. Und man kann das also so pauschal gar nicht sehen. Man muss das Trainingsalter sehen, man muss die Sportart sehen sowieso und auch die Umstände sehen, unter denen man Sport treibt. Und ich hatte ja nicht nur immer irgendwie studiert nebenher oder gearbeitet, sondern ja auch noch 2 Kinder allein großgezogen.
Das soll auch Zeit kosten, habe ich gehört.
Mitunter.
Das Ergebnis dieses ganzen Trainings kann sich sehen lassen. Sie haben in Ihrer sportlichen Laufbahn 49 Medaillen gewonnen. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie sich bei der ersten gefreut haben? Also die erste Olympia?
Ja, die erste olympische Goldmedaille kam in der Tat doch überraschend im Kajak einer schon. Ich hatte mich in diesem Jahr 1980 doch richtig stark vorgestellt im Einer. Wir hatten eine starke Frau, die den eigentlich fahren wollte. Ich kann mich nicht mehr wirklich an die Zielüberfahrt erinnern. Selbst wenn ich mir den Film dazu angucke, das Rennen angucke, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch an das Olympische Dorf in Moskau erinnern. Und an die Frage meiner Trainer, ob ich mir das wirklich zutraue. Und ich habe dann gesagt, ja klar, ich hole Gold, obwohl ich das natürlich nicht wusste. Aber ich musste denen irgendwie klar machen, dass ich dran glaube. Denn sonst hätten sie auch durchaus nochmal die Ersatzfrau, die ja dann Ersatzfrau war, starten lassen. Also das sind so die paar Dinge, an die ich mich erinnern kann. Aber an das Rennen selbst, an den Erfolg, an die Siegerehrung überhaupt nicht.
Wenn man so eingetaktet ist und so viele Medaillen gewinnt und so viele Wettkämpfe kämpft, wie lange nimmt man sich eigentlich Zeit, über so einen Erfolg sich zu freuen? Und wie schnell will man eigentlich dann wieder den nächsten? Also genießt man das dann auch und sagt, jetzt habe ich den Erfolg, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Zeit?
Also mag bei dem einen oder anderen vielleicht gelingen, bei mir nicht, weil ich eigentlich nach Hause kam und dann ging das irgendwie, dann hat man kurz noch mit der Familie vielleicht gefeiert und mit Freunden noch mal ein bisschen abgehangen. Aber dann ging das meistens entweder in Urlaub und dann hatte ich ja später auch schon meine Kinder, dann waren ganz andere Sachen wieder wichtig. Oder man ging auch weiter mit dem Studium. Also ich habe meine Erfolge eigentlich nicht ohne Ende gefeiert. Man hat dann auch darüber nachgedacht, wie geht's jetzt weiter, was kommt nächstes Jahr und dann hat man sich wieder fokussiert auf das neue Ziel oder hatte die auch andere Projekte oder Ziele. Ich finde auch, es war nie so ganz wichtig für mich, in meinen Erfolgen auszuruhen und zu sonnen oder die ewig zu feiern. Die waren eben da zu dem Zeitpunkt, dann hat man richtig, richtig einen drauf gemacht und dann war wieder gut.
Und kann, wenn man so viel Medaillen gewinnt, kann das auch normal werden? Also dass man irgendwie sagt, ja, Medaille?
Nee, eigentlich nicht. Also jede Medaille, die kam, war immer ganz wertvoll und ganz toll, weil jede Medaille hat auch eine Vorbereitung, hat eine Geschichte. Gab auch schwierige Medaillen, gab ja auch Misserfolge, also gab auch Niederlagen in meinem Leben, aus denen man dann ja doch das meiste gelernt hat, nicht aus den Erfolgen, das ist einfach so. Und ja, es spielte in meinem anderen Leben, spielte der Sport gar keine so große Rolle, weil das einfach, ja, wie soll ich sagen, es war für mich ein Teil meines Lebens, aber eben nur ein Teil und nicht das ganz Vordergründige.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Niederlagen. Wie ist denn das mit dem Respekt vor dem Wettkampf? Oder ich kann es noch klarer formulieren, wie ist es mit der Angst zu versagen? Gab es die und wurde sie mit den Jahren und vor allem mit den Erfolgen weniger oder vielleicht sogar mehr, weil man den Sieg vielleicht sogar von Ihnen erwartet hat?
In der Tat, als ich bin ja eingestiegen mit 17 Jahren mit dem Weltmeistertitel im Kajak-Vierer damals, dann gleich der Olympiasieg im Einer und dann hat man natürlich, und das war ja DDR-typisch, die Erfolge eigentlich erwartet. Und man freute sich eigentlich dann nicht über Silber, ja. Und das färbte ein bisschen ab, man selbst freute sich dann auch gar nicht über Silber so richtig. Ich selbst habe mir natürlich auch immer vorgenommen, Gold zu holen, keine Frage. Und wenn es dann Silber, Bronze oder gar keine Medaille wurde, war das ärgerlich, höchst ärgerlich. Aber es hat mich jetzt nicht kaputt gemacht. Aber es ist schwierig, wenn man Sieger als Normalität sieht, weil dann kriegt man auch dieses Kribbeln, dieses Vorstadtfieber nicht hin. Ne? Das ist nämlich ganz wichtig und das muss man sich erhalten, wenn man an den Start geht und sagt, oh, ich mache das mal hier eben und gar keine Emotionen da reinlegt, auch nicht an Niederlagen denkt. Ich meine, soll man eigentlich nicht, habe ich auch nicht vor dem Start, habe ich nur eigentlich gedacht, so unten ankommen und als Erste, wenn es geht, mit der Niederlage mich weniger befasst vor dem Rennen. Mhm. Klar, irgendwie beim Training, wenn es da nicht lief und so weiter, dann hat man schon überlegt, jetzt kommt die Weltmeisterschaft und bist überhaupt noch nicht in Form, dann kam auch der Gedanke Niederlage im Kopf, was machst du, wenn du jetzt gar keine Medaille mit nach Hause bringst, hörst du dann auf, wie werden die anderen gucken, wie werden sich deine Konkurrenten freuen, dass die jetzt mal Gold gewonnen haben, aber da gehen 1000 Sachen durch den Kopf, aber das ist auch ganz wichtig und ganz richtig, dass man beides immer im Kopf hat und darüber nachdenkt, was passiert, wenn.
Die Erfolge im Nachgang, wie würdigen Sie das? Haben Sie eine Medaillenwand oder eine Ausstellung? Sie könnten ja später in Minsk mal nachfragen, können Sie ja ausstellen.
Ich habe ganz viel meiner Olympia-Klamotten, eigentlich so gut wie alles, versteigert für einen guten Zweck. Mhm. Habe jetzt noch einige ganz wenige Pokale, die mir wichtig waren, Auszeichnungen, die mir wichtig waren, beziehungsweise ja, im Moment noch wichtig sind. Aber eigentlich ist es bei mir im Haus ziemlich sportfrei, sage ich mal. Sportfrei im Sinne von
sportfrei.
man wird nicht viel sehen, was mit Sport zu tun hat. War noch nie so. Meine Medaillen waren immer im Safe. Jetzt im Moment hängen sie im Museum in Mannheim, werden dann nach Dortmund wandern, die Olympiamedaillen. Ja, ich habe da eigentlich nicht mehr viel übrig von der Sportzeit. Einige ganz, ganz wenige Teile, die mir bis heute noch wichtig waren.
Das ganz Große sind ja sicherlich auch die Erinnerungen im Kopf.
So ist es.
Welche Eigenschaften würden Sie sagen, haben Sie so weit gebracht und welche von denen können Sie auch für Ihr Leben später oder haben Sie für Ihr Leben adaptieren können?
Ich wollte gerade sagen, für mein Leben später ist gut. der Sport oder wenn man irgendwas, Musik oder auch Malerei, wenn man irgendwas fest im Auge hat und das verfolgt und das auch ganz konzentriert verfolgt, dann entwickelt man auch entsprechende Eigenschaften dazu, nämlich Ausdauer, Vermögen durchhalten, Niederlagen für sich nutzen, in Positives umsetzen. Nicht umsonst wird der Sportler ja auch eigentlich ganz gern als Arbeitnehmer genommen, weil er eben genau diese Eigenschaften hat, auch Teamfähigkeit, mit Kritik umzugehen. So diverse Sachen hat man schon aus dem Sport mitgenommen, die mir heute natürlich helfen. Also vor allen Dingen auch die körperliche Fitness letztendlich, die ich mir jetzt bis ins hohe Alter, sag ich mal, so hoch ist es noch nicht, aber bis heute eben bewahrt habe, die hilft mir auch, den Tag viel leichter zu meistern. Und das macht viel aus. Auch die Konzentration auf Dinge, wenn man wirklich was fertig kriegen will, dranbleiben. Also das sind so Eigenschaften, denke ich, die habe ich im Sport gelernt und mir also gut bis heute erhalten, die ganz wichtig sind für das, was ich heute auch tue.
Wir hören wieder mal Musik, ausgesucht von Birgit Fischer. Und das ist ein bisschen untypisch für Radio Potsdam, was wir jetzt hören. Aber wir hören es, weil es auch zu Birgit Fischer gehört. Marianne Rosenberg mit...
Du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür. Ein sehr oft gehörtes Lied in meiner Jugend, ja.
Bei mir Birgit Fischer, erfolgreiche Kanutin aus Brandenburg. Wir treffen uns heute am ehemaligen Terrassenrestaurant Minsk. Eingezäunt gerade, wird nämlich umgebaut zu einem Museum für DDR-Kunst. Sie sind Kanutin. Kanu steht ja so für Boote, die in Blickrichtung bewegt werden. Können Sie mal den Hörern, die sich nicht ganz so gut auskennen, nochmal erklären, was Kajak und was Kanadier ist?
Genau, also Kanu ist der Sammelbegriff. Wir nennen uns Kanuten und wir paddeln. Das ist also das Tätigkeitswort dazu. Das wird ja oft geht ein bisschen schwierig über die Lippen, weil Leute denken, das ist zu einfach, zu simpel. Also wir paddeln. Geht mit Blickrichtung nach vorne. Und da gibt es eben bei uns die zwei Disziplinen im Kanu-Rennsport, das Kanadierfahren und das Kajakfahren. Das Kajakfahren, da sitzt man im Boot und bewegt es mit einem Doppelpaddel, einem Paddel, was man links, rechts ins Wasser taucht. Und beim Kanadier, da kniet man auf einem Knie, sucht man sich aus irgendwann, links oder rechts. Und dann hat man nur noch ein Stechpaddel in der Hand und kann das nur auf einer Seite einstechen. Das heißt, der Kanadierfahrer muss dann mit diesem Paddel auch noch steuern. Wir hingegen, die Kajakfahrer, haben ein Steuer zwischen den Füßen. Und ja, das ist eigentlich der Unterschied, leicht zu merken und vor allen Dingen eben auch ganz deutlich zu sehen. Die Knienden sind ja viel höher auf dem Wasser unterwegs und wir Sitzenden, wir sitzen da sicher auf unserem Hintern in der Sitzschale.
Das ist schon mal gut. Wir feiern ja in diesem Jahr 30 Jahre Mauerfall. Ein Ereignis, das natürlich auch in Ihrer sportlichen Laufbahn eine Menge verändert hat, denke ich mal. In Moskau sind Sie zum Beispiel für die DDR angetreten, bei den Olympischen Spielen, zum Beispiel in Barcelona, Atlanta, Sydney, Athen, für die Bundesrepublik. Wie hat sich diese Veränderung vollzogen? Wie war das für Sie?
Oh, das war natürlich wie für die meisten von uns, ich würde fast behaupten für alle, ein ganz riesengroßes Ereignis. Und ich sage ja immer, wer zu DDR-Zeiten schon einigermaßen zurechtgekommen ist, der kommt auch heute zurecht. Also klar war es erstmal eine große Veränderung, aber ich habe mich eigentlich dann doch schnell orientiert, nachdem ich auch mit der Wende ja einige Niederlagen einstecken musste. Mich schnell orientiert und mich daran gehalten, was immer so mein Credo war, was kannst du am besten, wo bist du gut, wo nehmen dich die Leute wahr. Aber es war eine schwierige Zeit, also ich musste sehr viel lernen, weil ich ja doch recht behütet aufgewachsen bin, ein gutes Elternhaus hatte, man über bestimmte Dinge überhaupt nie nachgedacht hat, aber es wird wie gesagt vielen so gegangen sein. Für mich persönlich kam die Wende zu einem recht günstigen Zeitpunkt. Ich war 29 und so stand mir dann auch beruflich nochmal alles offen. Und ich habe mich ja dann auch nochmal neu orientiert, habe Sport- und Tourismusmanagement studiert. Und bin eigentlich dann noch mehr als früher auch schon gereist, weil ich das einfach nach wie vor gerne tue. Und das waren tolle Bedingungen plötzlich für das. Aber es gab natürlich auch, man musste sich plötzlich wirklich sehr viel mehr um sich selbst kümmern und um alles, was mit einem zu tun hat. Es kamen so viele neue Regeln auf einen zu und Gesetze und das war schwierig. Und ich war ja nun gerade Mutter geworden. 3 Wochen vor dem Mauerfall ist meine Tochter geboren. War ich dann also zweifache Mutter und da hatte man erst recht plötzlich mit ganz anderen Dingen zu tun. Das war völlig klar. Alle gehen in den Kindergarten. Ja, das war dann nicht mehr so ganz einfach. Und nee, da gab es viele, viele Dinge, die man wirklich in kürzester Zeit neu lernen musste oder überhaupt erst mal begreifen musste. Aber im Grunde genommen war es genau das Richtige zur richtigen Zeit und es war richtig so, die zwei deutschen Staaten gehören zusammen, ganz einfach, ein Volk und das war wichtig und richtig.
2004 haben Sie Ihr letztes olympisches Gold gewonnen und zwar in Athen. Wenn Sie so an die gesamte Wettkampfzeit zurückdenken, was würden Sie so als die bewegendsten Momente beschreiben? Woran denken Sie besonders gern zurück?
Oh, das ist ganz...
Das ist eine Menge, ne?
Ja, wenn man so lange Zeit dann doch gepaddelt ist und Erfolge hatte.
Ist es vielleicht der Moment, wenn man auf dem Treppchen steht oder auch die vielen unterschiedlichen Eindrücke in den Ländern? Es sind ja wirklich von Australien alle Kontinente dabei gewesen, ne?
Ach, für die Länder hat man oft gar nicht so viel Zeit gehabt und ich bin auch ja immer schnell wieder nach Hause gefahren, weil meine Kinder ja gewartet haben. Die Länder waren das weniger. Ich bin auch, glaube ich, an gar keine Stelle wieder zurückgekehrt. Also jedenfalls nicht urlaubstechnisch oder um nochmal genauer hinzugucken. Mhm. Das Schönste war eigentlich die Gemeinschaft an sich, die Trainingslager, sich zu treffen mit den Leuten wieder. Also ich habe mich immer auf die Trainingslager gefreut, weil man da, wir haben ja auch ganz viel angestellt. Das war ja nicht nur, wir haben ja nicht nur Sport getrieben, wir haben ja auch neben dem Sport und abends und nachts auch sehr viel angestellt.
Haben Sie
ich möchte,
so angestellt?
Nein, ich wollte, gerade, ich wollte eine gerade kleine. Nicht näher darauf eingehen. Ja, eine kleine Geschichte. Zum Beispiel war ja immer auch ein bisschen Logistik vor einem Trainingslager zu bewältigen. Und wenn wir Trainingslager, was wir sehr oft hatten, in Chiembaum hatten. Chiembaum, eine Sportschule für viele Sportarten im Land Brandenburg Richtung Frankfurt-Oder. Da sind wir dann oft mit den Vereinsbussen hingefahren, also in großen Bussen dann da abgeschüttet worden. Dann blieben wir da 2-3 Wochen und dann ging es wieder zum Wettkampf oder nach Hause. Und da war ja ganz früher, war ja in den 80ern, war ja Alkoholverbot. Und ja, dann haben wir natürlich die Berliner vorgeschickt und die mussten im Wald schon mal einige Reserven anlegen. Und ja, so gewisse Dinge vorbereiten. Ja, und dann, wir waren Jugendliche, also gerade in den 80ern. Das war Sturm- und Drangzeit. Da freute man sich auf die Trainingslager. Ich will das, wie gesagt, nicht näher beleuchten, aber es waren gleichaltrige, gleichgesinnte Menschen auf einem Haufen mit viel Freizeit auch neben dem Sport. Und da kommt man auf die eine oder andere dumme Geschichte auch, ja.
Okay, ich frage nicht weiter nach. Wie ist das eigentlich mit Ihren Eltern? Wie haben Ihre Eltern Sie auf dem gesamten Weg begleitet? Wie nah waren die an Ihnen dran? Oder haben Sie sie einfach gelassen und waren weiter weg?
Also auch da hat sich das natürlich verändert von den Eltern, die mich zu diesem Sport ja auch irgendwie gebracht haben, weil sie eben einfach dort im Verein waren, bis hin zu den Großeltern dann später, die dann meine Kinder betreut haben, auch das. Das hat sich wirklich geändert. Aber bei uns war Sport die schönste Nebensache der Welt. Mein Bruder ist mehrfacher Weltmeister in dieser Sportart, meine Nichte ja dann später auch Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Bei uns war das Familiensport, aber ohne großes Aufsehen. Meine Eltern waren ja auch mal an der Regattastrecke, sind auch mal mit ins Ausland gekommen. Aber und haben mitgefiebert, aber nie irgendwie sich wie so eine Helikoptereltern aufgeführt, sondern wirklich nur Zuschauer gewesen, haben nie dem Trainer reingeredet oder irgendwas besser gewusst. Waren einfach nur da und es war schön, die waren da, weil sie es auch interessiert hat, zuzuschauen und dann war wieder gut. Und bei uns zu Hause, wie gesagt, wurde es jetzt auch nicht so zelebriert. Wir hatten, jeder hatte so seins und seine Freizeit. Mein Vater war viel angeln, ich war ab und zu mit. Meine Mutter hat ja viel gestrickt, gelesen.
Klingt irgendwie wunderbar entspannt.
Also das sind so meine Kinder- und Jugenderinnerungen. Und später, wie gesagt, waren meine Eltern ja dann für meine Kinder da, wenn ich im Ausland irgendwo im Trainingslager war oder überhaupt im Trainingslager war. Dann hat sich das alles ein bisschen gewandelt. Meine Eltern waren immer da bis heute. Mein Vater ist leider viel zu früh verstorben. Aber meine Mutter noch topfit und die ist auch heute noch ständig für mich da, wenn ich irgendwas brauche. Sie ist technisch sehr bewandert. Wenn mein Computer mal nicht mehr geht oder
wirklich?
Irgendwas,
da hilft die Mutti.
Dann macht das meine Mutter.
Das macht
ja.
Mir sonst eher andersrum.
Naja, nee, schön. Die hat doch alle unsere Filme digitalisiert und Bilder Toll. Und Fotos. Also die ist recht fit in vielen Dingen, wo ich mich nicht so zu Hause und nicht so wohl fühle. Und wir sehen uns eigentlich im Moment, also in der Woche wenigstens 2-3 Mal. Und das ist gut so und auch wichtig, finde ich. Sie ist jetzt 81, reist sehr viel, ist jetzt gerade auch wieder unterwegs, ist eigentlich viel unterwegs. Und ich hoffe immer, dass ich nach ihr komme, dann habe ich ein fittes, gutes, langes Leben.
Sehr schön. Eine Frage noch zum Abschied vom aktiven Wettkampfsport. Wie schwer war es?
Da man mir ja immer Talent hinterher gesagt hat, was ich durchaus auch hatte, keine Frage, war das Sport für mich, der Sport für mich und das Sporttreiben immer schön, weil es, ich war ja eine von denen, die am Ende von einem harten Training auch immer die Medaille um den Hals hatten und immer gute Partner im Boot hatte. Ja, ich habe ja meine ganzen 4 Medaillen nicht allein geholt, sondern das Team war ja ganz wichtig und ich hatte immer tolle Mädels mit im Boot, die auch den Sieg wollten, das ist ja auch wichtig. Und insofern war das die Sportzeit für mich eine wunderbare, schöne Zeit. Also ich kann da gar nichts Schlechtes gegen sagen, weil es irgendwie sich für mich immer leicht angefühlt hat und mir hat das Spaß gemacht zu trainieren auch, mich auszukotzen, wie man das ja so schön sagt. Das hat mir regelrecht Freude bereitet, meinem Körper Dinge abzuverlangen, die der, wo der noch gar nicht wusste, dass er das kann. Also auch dieses Grenzen verschieben, Leistungsgrenzen austesten, das war wie so eine Art Hobby dann, wie so eine, auch wie praktisch fast wie eine Sucht geworden, zu testen, was noch geht. Und ganz spannend dann auch die Zeit, wenn man dann älter geworden ist, niemand mehr an einen glaubte, alle gesagt haben, du bist viel zu alt. Schon als ich 92 zurückkam nach 3 Jahren Pause, haben die gesagt, ich bin zu alt, da war ich 30. Als ich dann mit 42 immer noch da war und zu Olympia wollte und mich wieder angemeldet habe, 303 Tage vor Athen, haben die gesagt, du bist 42, du bist 43, was willst du eigentlich hier noch? Mhm. Aber ich wollte einfach wissen, was ich noch kann, was dieser alte oder älter gewordene Körper noch kann und mit welchem Training es mir gelingen wird, in kürzester Zeit auch wieder fit zu werden. Und das hat jederzeit irgendwie Spaß gemacht. Es wurde immer interessanter zum Schluss für mich. Und ich bin ja seit 92 dann ohne Trainer und ohne Trainingsgruppe ausgekommen. Und das war auch nochmal eine große Freiheit, die ich mir da erkämpft und erarbeitet habe. Und insofern hatte ich da auch keinen Druck von irgendjemand, sondern der Druck kam wirklich von mir selbst, dann von innen heraus.
Wie es ja oft meistens und bei den meisten Menschen so ist. Sie hatten gerade Leichtigkeit erwähnt, auch im Sport. Die hören wir jetzt in der Musik, nämlich Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein von
Reinhard May.
Bei mir in der Sendung am Tag der Europa- und Kommunalwahlen ist heute eine sehr erfolgreiche Sportlerin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Birgit Fischer ist hier. Hallo zurück.
Ja, hallo.
Sie leben heute in Ihrer Geburtsstadt Brandenburg an der Havel und in Bollmannsruh am Beetzsee. Wenn Sie die beiden Städte Brandenburg und Potsdam sich mal anschauen, wie würden Sie die beiden beschreiben? Welche Unterschiede nehmen Sie da wahr? Gibt es überhaupt einen?
Oh ja, da gibt es große Unterschiede.
Sagen Sie mal.
Na, schon mal die Menschen, die in den unterschiedlichen...
Wie sind die? Würden Sie die erkennen? Also wir packen 10 Menschen da auf einen Haufen und ohne dass Sie fragen, wo die herkommen, würden Sie die erkennen?
Wenn das normale, durchschnittliche Einwohner sind, ja, ich denke schon, würde ich erkennen.
Woran?
Brandenburg ist einfach eine Arbeiterstadt, immer geblieben. Potsdam ist hier Garnisonsstadt, Stadt der Schönen und Reichen, würde ich mal sagen heute. Die Menschen sind in Brandenburg, die Menschen sind auch ein bisschen stur. Ich sag aber, wenn man sie einmal zum Freund hat, hat man sie ein Leben lang zum Freund.
Ist ja auch was.
Man darf sie nicht gleich so ernst nehmen. Also wie soll ich sagen, wenn man denen begegnet, sind die erstmal so ein bisschen muffelig. Mhm. Aber wird mir ja auch manchmal nachgesagt, ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, hinter diesen Menschen verbirgt sich so eine ganz tiefe Freundschaft, wenn man sie dann irgendwie bis dahin auch kennenlernen darf. Und die Potsdamer sind eben doch eher so ein bisschen, ja, schickimicki, die schönen, tollen Läden hier, so viele Geschäfte, tolle Häuser, teure Mieten und was es alles gibt.
Und manchmal fahren sie auch mit einem LKW an einem vorbei, wie gerade jetzt hier. Okay, Sie haben heute ja eine Paddelschule in Brandenburg, Kanufisch. Wer kann da zu Ihnen kommen?
Ja, ich führe jetzt seit 2004 März diese Paddel- und Fitnessschule. Ich habe da so mehreres zusammengefasst, was man da machen kann. Also man kann einfach fitter werden wieder, man kann sich auch Ideen holen, wie man schneller paddeln kann. Und da geht es nicht um die Leistungssportler, denn den Bundestrainer 2 Jahre habe ich schon gemacht. Das war nicht so meins, sondern ich will mehr den Tourismus auch vorantreiben und die Wettkampfsportler, die es nicht so ganz nach oben geschafft haben, aber jetzt so kleinere Wettkämpfe mitmachen.
Wir haben ja auch unglaublich tolle Gegend zum Paddeln. Ne?
Genau, der Beetzsee am hinteren Ende Richtung Berlin hoch. Da ist es ganz ruhig und da wohne ich auch ganz ruhig. Und die Leute, die zu mir kommen, also der Jüngste war 6 und der Älteste war 84 und die sind von völlig unfit, noch nie gepaddelt bis hin zu Quadratleten, junge Paddlerinnen und Paddler, Kinder auch, die ihre Technik verbessern wollen. Also da ist eigentlich alles dabei. Es gab alles, was man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, war schon am See. Und es ist immer spannend und das ist genau das, was ich brauche, die Abwechslung. Immer andere Menschen und immer anderen Fitnessgrad und sich ganz schnell auf jemanden einstellen, dass der auch am Abend nach so einem Tageskurs irgendwie glücklich nach Hause geht. Ja.
Paddeln Ihre Kinder?
Nein.
Wirklich nicht? Keine Lust?
Naja gut, meine Kinder, das hört sich jetzt so an, die sind mal gepaddelt, als sie in dem Alter war, wo man paddeln lernen sollte, könnte, haben die das Paddeln gelernt, haben verschiedene andere Sportarten ausprobiert. Mhm. Mein Sohn war sogar auf der Sportschule, aber das war mehr ein Versehen, glaube ich. Und die sind beide, haben die kein Blut geleckt, sind nicht beim Paddeln geblieben, ist auch nicht so wichtig für mich. Mein Sohn hat ein Kind, also ich bin Oma auch seit 4 Jahren und Meine Tochter hat einen tollen Job, in dem sie aufgeht. Es macht so Reiseveranstalter was. Also die sind heute, meine Tochter wird 30, mein Sohn ist 33. Die paddeln auch heute nicht in ihrer Freizeit. Die machen eher andere Dinge. Finde ich völlig in Ordnung. Sehe ich ganz entspannt.
Absolut. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, Sie engagieren sich wirklich sehr aktiv auf verschiedenste Weise in sozialen Projekten. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?
Im Prinzip Kranke und Kinder, ja. Wie das eigentlich so ist, weil das schon die sind, die sich am wenigsten oft selbst helfen können und ja, für die einfach Unterstützung brauchen und Leute, die, oder Natur auch, ja, die sich manchmal auch nicht mehr selbst helfen kann, weil wir da so drauf treten. Ich bin für viele Projekte Botschafterin und auch Schirmherrin gewesen. Es gibt immer welche, die sind aktueller als andere. Und es wird immer so bleiben, dass immer wieder Neues dazukommt und ich meinen Namen, mein Gesicht, meinen guten Ruf womöglich auch für so eine Projekte gebe. Aktiv wäre, wenn ich jetzt eine Stiftung oder irgendwas selber hätte, das schaffe ich nicht. Dazu bin ich einfach zu viel noch selber unterwegs. Aber ich tue, was ich kann, was mir mit meinen wenigen Möglichkeiten eigentlich möglich ist, das tue ich und das versuche ich zu tun, ja.
Das, was Sie uns im Sport schon über viele Jahre so gut gezeigt haben, das friedliche Miteinanderspielen, auch über die Ländergrenzen hinweg, klappt ja in der Politik noch nicht immer so gut. Heute ist Europawahl. Was geht Ihnen also als vielgereiste Sportlerin so durch den Kopf, wenn Sie an Europa denken?
Ich selbst habe ja mal für die Europawahl kandidiert. 1999. War da relativ politisch davor und auch noch 2-3 Jahre danach. Dann bin ich so ein bisschen rausgewachsen aus diesem Ganzen, weil da zu viel gab, was mich wirklich richtig angekotzt hat, was passiert ist. Das hat mich dann schon wirklich ein bisschen zurückschrecken lassen. Ich bin nicht politikverdrossen, also wählen ist natürlich ganz wichtig.
Gehen Sie wählen heute?
Ja, selbstverständlich. Und was geht mir da durch den Kopf? Für mich wären Entscheidungen zu langsam getroffen. Wenn ich als Sportler so langsam meine Entscheidung getroffen hätte, hätte ich heute keine Medaille in der Tasche. Man sieht die Dinge, die verändert werden müssen und dann dauert es ewig, bis man sich gestritten hat darüber, bis man ein Gesetz auf den Weg gebracht hat und dann sagt man plötzlich ja und ab heute noch 3 Jahre und dann werden wir es umsetzen. Es geht einfach alles viel zu langsam. Es gehen so viele Dinge gehen plötzlich schnell, aber die wichtigen Sachen gehen mir alle viel zu langsam und da verstehe ich das oft nicht, dass das alles so lange braucht. Und dann ist es oft schon wieder überholt. Ne? Und dann müsste man eigentlich schon wieder neu darüber nachdenken, über bestimmte Gesetze, die erst nach 5 Jahren dann umgesetzt werden.
Was kann Europa aus dem Sport lernen? Ist es die Entscheidungsgeschwindigkeit vor allem?
Ja, auf jeden Fall. Und auch dann das Dranbleiben an etwas. Ne? Und sich nicht so konzentrieren auf eine Sache. Und Fachleute ranlassen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich kann jetzt auch nicht einen Eisschnellläufer zum Paddeln schicken und so ist es in der Politik auch. Ich kann da nicht irgendjemand, der, keine Ahnung, irgendwie jetzt gerade mal Tischler war und jetzt große Politik machen will, plötzlich ganz wichtige Entscheidungen treffen lassen. Also der Berufspolitiker an sich, der das auch wirklich irgendwie gelernt hat, ist für meine Begriffe auch wichtig, aber eben auch die Fachbereiche, die dann beratend zur Seite stehen, die wirklich aus dem Fach kommen. Aber es muss eine gute Mischung sein von allem. Und die Politikverdrossenheit ist meines Erachtens deswegen da, weil man wirklich das Gefühl hat, wenn man da in die Politik geht, dass man nicht sofort irgendwas umsetzen kann. Und dann ist man auch ganz schnell wieder verschwunden.
Okay. Danke für die kurze Einschätzung. Heute also doch wählen gehen. Auch für Sie, liebe Hörer, nochmal die Aufforderung. Wir machen es auch. Ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Das war schon Smyrek trifft Sport und zwar sehr prominent, vertreten durch Birgit Fischer, erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten. Ich danke sehr herzlich für die Einsichten und dieses wirklich sehr angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Kanuschule. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Birgit Fischer, Mein Weg zum Gold in 303 Tagen zum Olympischen Triumph, erschienen beim Delius Glasing Verlag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und bei Smyrek trifft reden wir in der nächsten Ausgabe ausnahmsweise mal am Sonntag über die Arbeit. Ich treffe die Chefin der Agentur für Arbeit, Frau Dr. Schröder und jetzt hören wir eine letzte Musik, ausgesucht von Birgit Fischer und danach haben Sie genug Zeit, in Ruhe wählen zu gehen. Einen schönen Sonntag. Und wir hören?
Als ich fortging, blieb ein Teil von dir, von Dirk Michaelis.
Radio Potsdam. Smürek trifft.